ruft eine Frau aufgeregt beim Tierarzt an. Herr Doktor, Herr Doktor, meine Katze hat auf Versehen einen Schluck Benzin getrunken. Ja und? Ja, ja, und jetzt seit 2 geschlagenen Stunden rennt die durch die ganze Wohnung wie blöde und jetzt liegt sie unter dem Tisch und bewegt sich nicht mehr. Was ist nur los? Na, ist doch klar, Benzin ist alle. Unser heutiger Predigttext erzählt von einer Gemeinde, der das Benzin auch knapp wird. Und das nicht, weil es zu teuer wäre oder weil die Rheinschiffe nicht mehr genügend Benzin transportieren können. Das Benzin wird knapp in der christlichen Gemeinde in Smyrna. Der Ort liegt in der heutigen Türkei und wir kennen ihn als Izmir. Damals um etwa 100 nach Christus, diese kleine Gemeinde im großen römischen Weltreich aufgerieben, bedroht von allen Seiten, hinterfragt, geschmäht, Armut ist auch eine Folge davon und schließlich tödlich verfolgt. Und in diese Not hinein lässt Gott der Gemeinde durch Johannes einen Brief schreiben. Einen Brief, der sie ermutigen soll und ihnen neue Power geben, um auf ihrem Weg durchzuhalten. Und dieser Brief ist uns überliefert. Es ist der heutige Predigttext. Ich lese uns aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 8 bis 11, jenen Brief an die Gemeinde in Smyrna. Da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie beim Auto, so ist auch im Leben entscheidend, womit ich den Tank fülle. Ob ich eben vorwärts komme oder ob der Motor verreckt. Johannes nimmt uns mit zur Tankstelle seines Vertrauens. Und bevor er zur Qualität des Benzins kommt, stellt er uns die Tankstelle seines Vertrauens vor. Da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Doppelpunkt. Deshalb das Erste, die Tankstelle unseres Vertrauens, Jesus Christus, der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Was für eine Ansage, der Erste und der Letzte. Bei manchen Entscheidungen, die wir im Leben zu treffen haben, kann man ja den Eindruck haben, ich sehe nicht weiter als bis zur Nasenspitze. Ich weiß nicht, was richtig ist, wie sich die Dinge entwickeln und was daraus wird. Natürlich kann und muss man manches planen, und doch, woher weiß ich, dass mir keine Krankheit einen Strich durch die Rechnung macht? Woher weiß ich, wie sich die Dinge entwickeln, die ich nicht im Griff habe? Beziehungen, Umfeld, Situationen. Oder wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben zurückschauen, gibt es sicher auch Dinge, wo Sie heute sagen, es war schwierig, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Ich will sagen, unser Horizont ist oft ein sowas von begrenzter Horizont. Während wir oft nicht weiter sehen als bis zur Nasenspitze, stellt uns Johannes heute die Frage, womit füllst du deinen Tank? Und dann stellt er uns Jesus vor als den Ersten und den Letzten. Den, der alles umgreift und überblickt. Wo ich nur bis zur Nasenspitze sehe, den, der alles umgreift und überblickt und der deshalb auch Wege weiß und führt, die du heute gehen kannst. Das sagt der Erste und der Letzte. Und dann fährt er fort mit einem zweiten Gegensatzpaar, der tot war und lebendig geworden ist. Und mit diesem zweiten Gegensatzpaar zeigt uns Johannes, was letztlich zählt. Wir tanken ja nicht nur, um vorwärts zu kommen. Wir tanken, weil wir ein Ziel erreichen wollen. Und so ist es im Leben auch. Es geht um nicht weniger als darum, dass wir das Ziel erreichen. Und das Ziel erreichen wir nur mit dem, der das Ziel schon erreicht hat, Jesus Christus, der tot war und lebendig geworden ist. Wer sich nicht den Motor kaputt machen will, sondern sich Power wünscht, die auf dem Weg durchträgt und vorwärts bringt und die zum Ziel bringt, braucht den richtigen Sprit und muss dort tanken, bei dem tanken, der selbst den Tod schon überwunden hat, Jesus Christus. Und deshalb schauen wir uns jetzt auch den Sprit an, nach der Tankstelle unseres Vertrauens. Das zweite, die Tankfüllung. Das Erste, was der Erste und der Letzte sagt, der tot war und lebendig geworden ist: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Ich kenne, sagt Jesus. Was kennt Gott von uns? Was weiß er über mich? Bei der Frage kann es einem ja ein bisschen unwohl werden. Das griechische Wort für kennen, euda, hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Dass Gott uns bei irgendwas erwischt hätte oder es der hier runde Verkehrspolizist spielt oder wie ein Kassenprüfer irgendwas abrechnet. Wenn hier davon die Rede ist, dass Gott uns kennt, dass Jesus sagt, ich kenne, dann hat das etwas zutiefst Einfühlsames und Mitfühlendes. Ich kenne, sagt Jesus der Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und die Lästerung. Die historische Situation, von der wir hier lesen, liegt rund 1900 Jahre zurück, etwa um 100 nach Christus. Bis heute gleich geblieben ist die Haltung von Jesus. Ich kenne. Und wenn Jesus sagt, ich kenne, dann stimmt auch, ich muss Jesus nicht zuerst über alles informieren oder ihm gar noch meine Lösungsvorschläge unterbreiten. Wenn Jesus sagt, ich kenne, dann muss ich ihn nicht zutexten oder kostenlos beraten, wie er mir am besten weiterhelfen könnte. Ich muss nicht, weil er schon weiß und meine Situation kennt. Und weil ich Jesus eben nicht erst mit Details versorgen muss, so gern er sie hört und ich sie ihm sagen darf, aber ihn nicht versorgen muss, darf ich still sein vor Jesus. Still sein vor dir, Jesus. Jesus anschauen. Mich ihm hinhalten, mich dir hinhalten, Jesus. Weil du kennst und weißt. Ich will dich still anschauen und will mich still von dir anschauen lassen. Jesus, deinen gütigen und freundlichen Blick auf mir ruhen lassen, mit dem du sagst, ich kenne. Das ist nicht nur Diesel oder Benzin, das ist super. Und das auch nicht überteuert, sondern geschenkt. Aus Liebe. Ich kenne, sagt Jesus. Und in diesem super Gemisch finden wir neben Jesu Zusage, ich kenne, auch seine Ermutigung, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ermutigt Jesus die Christen in Smyrna. Und wenn Jesus das sagt, dann ist das definitiv ein Trost und ein Kraftschub. Einzig die Fortsetzung ist etwas überraschend. Wenn wir weiterlesen, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Was ist denn das? Nach einem Fürchte-dich-nicht-Satz erwarten wir, dass jeglicher Grund zur Furcht genommen ist und entkräftet. Das klingt anders. Den Christen in Smyrna wird keine leidensfreie Zeit versprochen, sondern im Gegenteil werden ihnen Leiden angekündigt. Und in diese Ankündigung hinein ermutigt Jesus, fürchte dich nicht davor. Ob die ersten Christen leidensfähiger waren damals, als wir es heute sind, ich weiß es nicht. In unseren Tagen aber ist Leiden definitiv nicht in. Wir leben in einer Zeit, in der nicht wenige Menschen von einem Wohlstand profitieren, auch in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, in unserem Land, einem Wohlstand profitieren, der einem das Gefühl geben kann, besser wird's doch eigentlich, kann es doch eigentlich gar nicht mehr werden. Aber natürlich nur eine bedingte Realität. Denn es gibt unzählige andere, auch in unserer Gemeinde, in unserem Land, wo das nicht so ist. Und wie schnell? Und das sehen wir an Smyrna, dieser großen Stadt der Antike, kann es anders aussehen. Im persönlichen Leben. Oder auch wenn sich in einem Land Stimmungen ändern, politisch, gesellschaftlich, aber auch geistlich, sicher auch eine Herausforderung heute am Volkstrauertag. Smyrna übrigens vor 100 Jahren, ziemlich genau 1919, mitten im Konfliktherd in der Türkei, armenische Verfolgung. Wie schnell ändern sich Stimmungen, gesellschaftlich, politisch und geistlich. Am vergangenen Sonntag war auch der Gedenktag der verfolgten Christen. Und dieses Gedenken tut Not. Es ist schlimm genug, was wir über die Nachrichten erfahren, geschweige denn, was überhaupt nicht an die Öffentlichkeit dringt. Wie begründet Jesus sein Fürchte dich nicht gerade dort, wo er weiß, dass Menschen durch Leid müssen? In unserem Bibelwort nennt er drei Begründungen. Die erste: Ihr werdet, sagt Jesus, in Bedrängnis sein 10 Tage. Was meint er damit? Was soll diese 10 Tage? Die Zahl 10 hat in der Bibel, wie andere Zahlen, auch eine symbolische Bedeutung. Die 10 ist in der Bibel die Zahl der Bedrohung. Ich erinnere an die 10 Hörner des Tieres in Offenbarung 13. Aber zugleich auch die Zahl der göttlichen Rechtsprechung. Ich erinnere an die 10 Gebote. Wenn nun Jesus sagt, ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage, dann betont er damit, ja, Bedrängnis gehört in dieser gefallenen Welt dazu. Aber eure Zeit der Bedrängnis endet. Gott schafft Recht. Die 10 steht für die Begrenzung und dafür, dass Gott Recht schafft. Das gilt für deine Not und für unsere Welt. Wir haben einen Herrn, der das Leiden begrenzt und Recht schafft. Deshalb fürchte dich nicht. Die zweite Begründung, die diesem Fürchte dich nicht von Jesus Kraft gibt, hängt damit zusammen. Da ist die Angst, dass einmal der Krebs das Letzte ist in meinem Leben. Da ist die Sorge vor dem letzten Herzinfarkt. Versprochen. All das wird nicht das Letzte in deinem Leben sein und in meinem auch nicht, weil der Erste und der Letzte Jesus Christus ist. Der Erste und der Letzte ist Jesus und nichts und niemandem sonst in dieser Welt gebührt dieser Platz. Erster oder Letzter zu sein, gebührt allein Jesus und auch nicht dem Tod. Und damit bin ich bei der dritten Begründung, weshalb Jesus sagen kann, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, weil auch der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. So beginnt unser Brief an die Gemeinde in Smyrna. Dies sagt der tot war und lebendig geworden ist. Und genauso schließt auch dieser Brief ab, also setzt einen Rahmen mit diesem Thema, wenn es hier im Schlussvers dann heißt, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Dieses hat der, der den Tod besiegt hat und der wieder lebendig geworden ist, Jesus Christus. Bleibt die Frage, was meint Jesus hier mit dem zweiten Tod? Und damit komme ich zu meinem letzten Hauptpunkt. Nachdem der Tank bei der Tankstelle des Vertrauens gefüllt wurde, jetzt das dritte: Durchblick behalten auf dem Weg zum Ziel. Wer zum Ziel kommen will, braucht nicht nur einen vollen Tank, sondern auch eine Ahnung vom Weg und seinen Herausforderungen. Was meint Jesus, wenn er sagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod? Spätestens jetzt ist deutlich, dass unser Predigttext nicht nur als ein geschichtliches Dokument gelesen werden will, sondern wie viele prophetische Texte der Bibel mehrere Erfüllungsebenen hat. Ja, eine historische Ebene, damals vor 1900 Jahren in Smyrna. Ja, eine persönliche, mit der Gott durch sein Wort heute in unser Leben hineinspricht. Und ja, wir sehen hier auch in diesem Brief eine heilsgeschichtlich-endzeitliche Dimension. Und das ist ein Vorrecht, so herausfordernd diese Themen sind. Aber was wäre es, wenn Gott nur täglich, Tag für Tag uns Ermutigungen zuspräche, wir aber nicht wüssten, dass er der Herr ist, der im Regiment sitzt und der die Linien zieht. Und so stellt uns heute Johannes nicht weniger als die Frage, was wird mit dir sein, wenn es an Sterben geht? Sterben müssen wir alle. Wir leben in einer gefallenen Welt, zu der der Tod gehört. Die Frage ist, hat der Tod über ihrem Leben das letzte Wort? Das ist das, was Jesus hier mit dem zweiten Tod meint. Oder wird Jesus einmal von ihnen sagen, du warst treu und ich will dir die Krone des Lebens geben? Treu bis zum Tod meint nicht ohne Schuld und Fehler, überhaupt nicht. Wir leben in dieser Welt. Da ist Jesus natürlich Realist, so realistisch, dass er dafür ans Kreuz gegangen und gestorben ist. Wo wir untreu sind, ist er treu aus Liebe. Deshalb ist er Mensch geworden, deshalb ist er für uns gestorben, dass wir das Leben haben und der Tod nicht das letzte Wort hat. Treu heißt nicht ohne Schuld und Fehler. Treu heißt Leben im Vertrauen auf den, der das Leben ist und der alles für mein Leben getan hat, jetzt und ewig. Dass uns kein Leid geschehen muss vom zweiten Tod, sondern wir es einmal hören bei Jesus, ich will dir die Krone des Lebens geben. Was kommt nach dem Tod? Diese Frage stellt uns Jesus heute Morgen schon sehr persönlich. Was kommt, wenn Sie einmal sterben? Bist du einmal dabei in der Ewigkeit? Oder folgt auf den Tod, wie es Jesus hier formuliert, der zweite Tod, eine nicht endende Verlorenheit? Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ja, der Tod ist eine Realität. Eine Realität, die in unserer Gesellschaft gerne verdrängt wird. Aber verdrängen hilft nie weiter. Überwinder sind gefragt. Überwinder, die Jesus treu sind, indem sie ihm ihr Leben anvertrauen. Denn dem, der überwindet, verspricht Jesus diese Krone des Lebens. Ich stehe in diesen Tagen gelegentlich an Gräbern. Und dann berührt mich neben der Erinnerung an diesen Menschen Und im Gebet für die zurückbleibenden Angehörigen diese Frage: Was ist mit dem Verstorbenen jetzt? Und dann gibt es nichts Kostbareres, als von diesem Menschen sagen zu können, was Johannes heute in unserem Predigttext von Jesus sagt. Und siehe, der tot war und ist lebendig geworden. Es kommt der Tag, an dem Menschen an ihrem Grab stehen. Ihre Kinder, andere Angehörige, ihre Freunde. Und ich wünsche Ihnen, dass diese Menschen dann dankbar an Sie zurückdenken. Ich wünsche Ihnen aber vor allem, dass diese Menschen vor ihrem Grab stehen und bekunden, der tot war und ist lebendig geworden. Und ist dabei in der Ewigkeit. Gekrönt mit dem Siegeskranz der Krone des Lebens. Nicht, weil wir es hätten, sondern weil unser Herr Jesus uns hat und alles für uns getan hat. Das wünsche ich Ihnen. Wer im Glauben an Jesus stirbt, von dem gilt, was für Jesus Christus gilt, der tot war und ist lebendig geworden. Kein Leid soll ihm geschehen vom zweiten Tod, sondern sie soll die Krone des Lebens bekommen. Übrigens, um uns einmal diese Krone des Lebens aufzusetzen, hat Jesus auf die Herrscherkronen dieser Welt verzichtet und die Dornenkrone getragen. Keine Herrscherkrone, sondern die Dornenkrone für deine Lebenskrone. Was für ein Gott. Ich fasse zusammen. Wenn Sie das Gefühl haben, der Sprit reicht nicht. Bevor Sie unter dem Tisch liegen wie die Katze am Anfang oder unter der Erde, gehen Sie tanken. Sagen Sie es Jesus: Danke, dass du mich kennst und all das, was mein Leben schwer und kompliziert macht. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass ich das Leben habe. Danke, dass Krankheit, Schuld, Leid und Tod nicht das letzte Wort mehr haben müssen über meinem Leben, sondern du es hast als der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jesus, dir soll mein Leben gehören. Hilf mir, so zu leben, wie es dich ehrt. Und danke, dass ich mal dabei sein darf in deiner Ewigkeit. Und wenn Sie unsicher sind und sagen: Menschenskind, jetzt bin ich schon 60 oder ein paar Jahre mehr oder weniger oder vielleicht auch, bin ich noch jung. Wenn Sie unsicher sind, wie man das macht, zweifeln, zögern oder es peinlich ist, kommen Sie vorbei, ich bin gern Tankwart. Rufen Sie an, schicken Sie E-Mail, kommen Sie heute Abend in Sing and Pray Gottesdienst. Das soll auch Gelegenheit sein, dass wir in verschiedenen Gebetsstationen, jeder persönlich für sich in der Stille, Jesus das sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das sind aber auch Menschen, die gern mit Ihnen beten, Sie segnen. Was für ein Vorrecht, einen Gott zu haben, dem wir nicht egal sind, sondern der alles aus Liebe für uns getan hat. Tanken braucht unser Auto. Und davon leben wir auch jetzt und ewig. Amen.